Jetzt war ich schon einige Wochen nicht mehr vor Ort bei dir, Delle, zum Podcasten und jetzt weiß ich auch wieder warum. Du hast mir die Tür aufgemacht in Unterhose und Tanktop, komplett verschwitzt, bist direkt vom Paletten gestiegen. Na, servus.
Ja, lass mich doch auch ein bisschen Sport machen, nicht nur drüber reden, damit mein Körper wenigstens noch ein bisschen in Shape bleibt. Das soll aber nicht das Thema sein. Thema ist ein anderes. British and Irish Lions gegen die Wallabies. Erster großer Test in Folge 176.
Jetzt geht's los.
Aber hallo.
Testwoche.
Endlich. Also ich muss sagen, da freue ich mich dann schon immer ganz besonders drauf bei den British and Irish Lions. Ist geil, wenn es losgeht mit den ersten Spielen, aber eigentlich ist es das, was zählt.
Es ist geil und nachdem jetzt diese ganzen Vorbereitungsspiele auch vorbei sind, erinnere ich mich auch einfach wieder dran, wie es die letzten Male war, dass diese Vorbereitungsspiele auch nicht so gehalten haben, was man sich versprochen hat. Ich glaube, außer in Neuseeland. In Neuseeland waren da wirklich auch ein paar enge Spiele dabei und Niederlagen der Lions. Aber sowohl in Südafrika vor 4 Jahren als auch dieses Jahr. Man muss sich fragen, was bringen diese Testmatches, weil diese alte Tour-Gedanke funktioniert vielleicht in der Moderne nicht mehr ganz so. Die sind nur am Reisen, können nicht trainieren und dieses, ja, wir machen dann da in jedem Ort ein Spiel und treffen irgendwelche Leute aus der Community, gehen an Schulen oder so, das findet ja auch nicht mehr so statt. Mhm. Die Lions waren eigentlich auch nur, sind halt von Ort zu Ort gereist, sind ins Hotel, haben ein bisschen Golf gespielt, haben trainiert und dann ein Match da gegen die Mannschaft gespielt, aber so wirklich so die Kultur aufgenommen und in den Austausch gegangen, das ist gar nicht mehr möglich in der professionellen Ära. Und dann im Endeffekt die Qualität der Spiele hat auch zu wünschen übrig gelassen. Und man sieht die ja immer so ein bisschen als so, ja, Bewerbung der Spieler für so einen Teststart. Und wenn man sich jetzt die Aufstellung anschaut, war eigentlich die Vorbereitungsspiel auch egal.
Ja, eigentlich war es vorher schon klar, so ein bisschen, ne?
Also wenn die Performance in diesen Spielen was wert wäre, dann hätten wir eine andere Aufstellung, glaube ich.
Ja.
Vermutlich. Das finde ich ein bisschen schade.
Ja. Lass uns diese Aufstellung anschauen. Wir haben ja auch selber mal versucht zu prophezeien. Wir lagen eigentlich ganz gut, jetzt nicht auf jeder Position richtig. Erste Reihe lagen wir bei den Startern komplett richtig, aber das war auch, also die Tight Five waren ja eigentlich wirklich absehbar. Die hatte jeder Experte quasi vorher gleich mit Alice Gensch aus England und den beiden Iren Dan Sheehan und Tyke Furlong auf der ersten Reihe, eben dann Mario Itoje, der sein 100. Cap holen wird am Wochenende, und Joe McCarthy, die zweite Reihe bilden. Und dann haben wir auf der 6, was für uns ja auch so ein bisschen offen war, der Kampf zwischen Tyke Byrne und Ollie Chessam. Tyke Byrne darf starten. Tom Curry hat das Rennen ums Trikot mit der Nummer 7 gewonnen. Du schüttelst schon den Kopf, da haben wir ja schon gesagt, dass wir da eigentlich andere Jungs vorne sehen, und Jack Conan auf der 8 hatten wir so auch erwartet.
Ja, Hintermannschaft. Vor allem 9 und 10, keine Überraschung. Centers, also Russell und Emerson Gibson Park, Huey Peloto und Hugh Jones auf Center war zu erwarten, weil Gary Ringos ausfällt, verletzungsbedingt mit einer Gehirnerschütterung. Und dann hast du die Back 3, wo ich denke mal Kinghorn auch nicht 100% fit geworden ist, deswegen startet auch Keenan. Und da eigentlich, glaube ich, das einzige vielleicht Überraschende, wenn Keenan jetzt startet, dass er dann nicht mit Mac Hansen gegangen ist auf Außen, sondern eben mit Tommy Freeman. Damit hast du zwei wuchtige Winger, die dir auch gut finishen können. Dir fehlt aber vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit und eben diese.
Aber Hansen ist verletzt.
Stimmt, Hansen ist auch angeschlagen, gell?
Ja. Also deswegen war die Wahl da, glaube ich, auch ziemlich klar, weil Duan van der Merwe, trotz seiner 3 Versuche, hatten wir drüber geredet, der hat sich wirklich gar nicht empfohlen. Der hat so viele.
Und Duan ist ein linker Wing und James Lowe ist da halt der am meisten gesetzte Back-3-Spieler von allen, glaube ich.
Ja. Ja,
Bank.
Wir hatten eine Position da falsch. Wir waren völlig auf Finlay Beelham auf.
Der ist auch angeschlagen, habe ich
auch angeschlagen.
Okay. Deswegen haben sie auch den Clarkson doch nominiert gehabt. Das habe ich vergessen gehabt, dass Finlay Beelham irgendwas hat.
Also Will Stewart ist aber auch. Das ist jetzt nicht schlimm, dass Will Stewart auf der Bank sitzt.
Aber der beste Engländer bei den Six Nations.
Wenn der reinkommt für Tyke Furlong, der wird auf jeden Fall das Gedränge sicher stehen, und das ist Bank ist stark. Du hattest ja dann auch recht, wenn sie mit einem 5-3-Split gehen, dann wird es zwischen Earl und, also Oli Chessum auf der Bank natürlich, covert zweite Reihe und theoretisch auch die 6 und dann Ben Earl, da hattest du ja gesagt, wenn sie auf 5-3 gehen, wird es Earl oder Pollock. Und Ben Earl ist es geworden, wahrscheinlich auch wegen der Erfahrung einfach.
Es ist so krass, kein Van der Vlier und kein Jack Morgan im Kader.
Ja, also gar kein Van der Vlier finde ich auch einfach strange, aber es sind ja noch zwei Tests zu spielen. Also Curry braucht halt so das, die beste Leistung, die er geben kann, sonst ist, glaube ich, dieses Trikot ganz schnell bei einem
anderen. Und es ist dieses, was ich auch gesagt hatte in unserer letzten Folge. Ich glaube halt, Van der Vlier war näher dran an dem Start in dem Spiel als ein Ben Earl jetzt. Aber ein Ben Earl hatte die Nase vor für einen Bankstart. Deswegen, also zwischen Van der Vlier und Curry war es, glaube ich, ein ganz, ganz enges Ding. Und Jack Morgan, muss man dann sagen, wenn er trotz dieser Leistungen da keine Chance gehabt hat, im Kader zu kommen, dann hat er vor der Tour auch schon keine Chance, außer sowohl Curry als auch Van der Vlier.
Hast du eigentlich gelesen, das erste große Lions-Spiel ohne einen Waliser im Kader seit?
Ich habe es gelesen seit irgendwann den 60er, 70er Jahren oder so.
1896.
Oh, den 90ern, also den 1890ern.
129 Jahre ist es her, dass das letzte Mal in einem großen Test kein Waliser im Kader stand. Das ist schon krass.
Finde ich auch blöd. Ich meine, schaut Wales dann überhaupt dieses Spiel? Wenn du Waliser bist, supportest du dann dieses Team?
Ja, aber auf der anderen Seite willst du sagen, es gibt eine Pflicht, einen Spieler aus jeder Nation in den Kader zu rufen?
Nein, gibt es nicht. Aber ich meine, überleg mal, du wärst Waliser. Würdest du dann dieses Team jetzt noch unterstützen?
Zum Glück bin ich kein Waliser, da hätte ich die letzten Jahre wenig Spaß gehabt.
Ja, aber würdest du dann dieses Team jetzt unterstützen? So? Ich glaube. Wären das deine British and Irish Lions, wenn es offensichtlich keine Chance gibt, für einen Spieler von deiner Nation da dabei zu sein?
Ja, ich weiß nicht, ob er so chancenlos ist. Also wie gesagt, Also
er war der beste Open-Side-Flanker bei den Vorbereitungsspielen.
Es kommen ja noch zwei Tests.
Ja.
Ja.
Da kann dann die Waliser vielleicht auch zuschauen. Gut, bei weiter Bank, also
Alex Mitchell hatten wir erwartet, auch wenn ich sagen muss, dass ich Ben White besser fände an dieser Finisher-Stelle. Marcus Smith hatte ich ja erwartet, weil er eben auch mehrere Positionen covern kann. Und ja, dann Bundi Aki habe ich auch mehr erwartet als jetzt irgendwie eine
Nummer. Genau, also das waren eigentlich die drei Backs, die wir auch gesagt hatten in der letzten Folge, weil dir Marcus Smith eben die also sowohl die Fullback als auch die Zehnerposition covert, deswegen kannst du zur Not Keenan auf Außen auch stellen, wenn
Freeman covert dir die 13 theoretisch.
Genau, und dann hast du Bundi Aki, der einfach einen Impact bringen kann. Wenn du ein bisschen Wucht und Bums brauchst, dann kannst du Aki bringen. Das haben wir gesehen bei den Six Nations, als Irland gegen Wales Probleme hatte und sie dann Aki von der Bank gebracht haben und er quasi alleine das Spiel gedreht hat.
Ja. Ja, stell dir auch mal vor, du bist irgendwie Wallaby und dann kommt nach 60 Minuten so ein komplett frischer Bundi Aki aufs Feld. Also das sind dann so die Jungs, die machen dann gar keinen Spaß mehr.
So gar nicht.
Ja, das auf jeden Fall das Team der British and Irish Lions für den ersten großen Test gegen Australien. Und dann wollen wir auch mal auf Australien schauen. Da erst einmal, weil wir gerade lange, lange recherchiert haben. Im Trikot mit der Nummer 6 startet ein Mann mit einem sehr, sehr langen Namen.
Nick.
Es ist tatsächlich so. Irgendwann dachten wir, okay, wir müssen auch bei Nick bleiben. Denn überall, in Interviews, sogar in Podcasts, sagen die Leute so nur, ja, Nick ist hier. Weil sie alle den Nachnamen nicht aussprechen wollen. Nick Champion der Cratney. Geschrieben wird er Kresbigny, aber Nick Champion de Crabney. So wird er ausgesprochen. Ganz offiziell von Australien.
Schon mal vor der Nachname wird Champion.
Total geil.
Ja, schon gut.
Ja. Schauen wir mal, ob er so ein Champion ist. Das ist aber auf jeden Fall ein ziemliches Biest.
Ja, also Australier haben massive Probleme, also Verletzungsprobleme, da kamen in den letzten Tagen einfach nochmal News raus.
Valentini,
Lange Gleason, der eigentlich auf der dritten Reihe so ziemlich gesetzt war nach seinen Performances auch im Super Rugby, obwohl er Australien verlässt. Dann hast du Tupou und natürlich Lolesio. Und ja, du hast gesagt, also würde es gelten. Und also für mich, Rob Valentini ist der größte Verlust da und der wäre eben wahrscheinlich auf dieser Nummer 6 sonst gestartet. Ja.
Aber trotzdem eine gute Mannschaft. Also wenn du dir anschaust, Slipper, Fassler, Alatoa, Erfahrung ohne Ende auf der ersten Reihe, Top-Spieler,
ja,
können noch einen Angus Bell von der Bank bringen. Nick Frost, Jeremy Williams sahen wirklich gut aus in den letzten Spielen. Zweite Reihe, dritte Reihe ist trotzdem sensationell. Fraser McWright und Harry Wilson. Und dann diese besondere Geschichte auf der Zehnerposition. Tom Liner, sein Vater hat, wann war es? 2001, als Zehner gestartet für die Wallabies, hat die British and Irish Lions geschlagen. Jetzt darf der Sohnemann starten. Ist übrigens der Bruder von Louis Liner, der für Italien spielt. Und ja, Hintermannschaft ist eh geil. Ikitao, Suali, Potter, Jurgensen, Wright. Das ist geil.
Ja, also außen hätte ich mir anders gewünscht, muss ich sagen. Also Harry Potter hat mich nicht so überzeugt, vor allem gegen Fiji, der hat jeden einzelnen Ball außen weggekriegt. Jedes Mal, wenn der Ball rausging, hat er den weggekriegt. Das muss Taktik gewesen sein, aber auch so, man hat nicht gesehen, was er wirklich kann. Und für mich war einer der besten Australier bei den Spielen gegen die Lions von den Clubteams, war Dylan Peach für die Western Force im ersten Spiel auf der Tour. Der war richtig gefährlich und für mich wäre er oder Corey Toole wären für mich eher die gefährlichen Außen. Jorgensen macht nicht viel falsch, ist ein zuverlässiger Spieler, den kannst du da schon haben. Aber ja, ich hätte mir auf Außen ein bisschen mehr Danger erhofft tatsächlich. Andrew Callaway noch von der Bank ist natürlich stark, weil der auch viel Erfahrung mitbringt. Aber ja, die startenden Außen, ich glaube, die werden Probleme bekommen gegen diese körperlich dann doch überlegenen Freeman und Lowe.
Lassen wir uns davon überraschen.
Auf der Bank sonst, ja, du hast gesagt, also Angus Bell, den kannst du auch früh bringen.
Ja, und Carlo Tizzano, natürlich, der hat mit Abstand die meisten Versuche gelegt in der letzten Super-Rugby-Saison. Ja. Als dritte Reihe-Stürmer, also wirklich brutale Saison gespielt.
Und hoffentlich sehen wir es, dass er auf dem Feld steht gegen Tom Curry. Da gab es doch, der war bei einem Podcast zu Gast, wo sie gefragt haben, so gegen wen, das war vor einem halben Jahr oder so, wenn es zur Lions-Tour kommt und du spielen darfst, gegen wen würdest du gerne spielen? Er so, Tom Curry. So wen willst du eine verpassen? Tom, weil sie bei den Autumn Nations Series, als sie in London waren, um gegen England zu spielen, war er vorm Spiel beim Friseur und da war Tom Curry auch und die sind irgendwann dann vorbeigegangen und er hat ihm so viel Erfolg fürs Glück gewünscht und Tom Curry hat ihn nicht erkannt und so wusste nicht, was er machen soll, hat ihn quasi so einfach so behandelt, als wäre er niemand und deswegen sagt Tizzano, wenn er ihn auf dem Feld sieht, wird er ihm eine verpassen.
Ja, auch spannend, er hat vor 2 Jahren tatsächlich noch in der zweiten englischen Liga gespielt, ne? Der hat eine Saison bei den Ealing Trailfinders gespielt, Carlo Tizzano. Und dann einen Raketenstart oder eine Raketenrückkehr hingelegt nach Australien. Einen, auf den ich mich ganz besonders freue.
Ja, und Tate McDermott von der Bank, das haben wir bei der Autumn Nations Series auch gesehen, was für einen Impact der bringen kann als Gedränge halb.
Ja.
Gab viele Leute, die wollten, dass er startet, weil er auch einfach eine gute Saison gespielt hat mit den Reds. Aber ich glaube, der ist halt einfach der Spieler, den du bringen willst, um dann nochmal Schwung reinzubringen. Und diese Rolle ist eine ganz besondere, vor allem als Neuner von der Bank zu kommen, wo du auch gesagt hast, da siehst du White eher wie als Mitchell. Ich finde, Tate McDermott ist der perfekte Bankspieler auf 9. Und wenn der reinkommt, dann bringt der nochmal frischen Wind rein und ja, bringt Tempo. Ben Donaldson covert dir sowohl 10 als auch 15. Ist auch gut ähnlich wie bei den Lions mit Marcus Smith. Und dann Andrew Callaway, schon gesagt, ganz erfahrener Mann, kann der die ganze Back-3 covern und wahrscheinlich zur Not auch noch 13.
Ja. Ich hoffe, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird. Also wir brauchen jetzt mal unbedingt Spannung auf dieser Lions-Series. Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn das jetzt auch irgendwie deutlich in eine Richtung geht, deutlich würde ich es fast nur in die Lions-Richtung sehen. Ich hoffe wirklich, dass es spannend ist bis in die letzten 10 Minuten rein. Das wäre mir das Wichtigste.
Also die ersten 2 Tests sind immer spannend, weil es nur um was geht. Wir hoffen, dass das dritte auch spannend wird, weil wenn du 2 Siege hintereinander hast für eins der Teams, dann ist der dritte Test auch wurscht. Deswegen wäre es am besten, wenn es 1-1 steht nach dem zweiten Spiel. Aber ja, naja, es ist halt Australien hatte, und wir haben, das habe ich auch schon, ich will mich nicht immer wiederholen, aber Australien hatte jetzt viel Zeit zusammen zu trainieren mit einem Spiel gegen Fiji, was kein leichter Gegner ist, was sie gewonnen haben. Aber das ist viel Zeit, das ist eine Vorbereitung wie normalerweise auf eine WM. Selten, dass Nationalmannschaften so lange Zeit haben, sich auf Spiele vorzubereiten. Und da ist mit Joe Schmidt einen Mann, der bekannt dafür ist, immer wieder Tricks im Ärmel zu haben. Und allein was der früher mit Irland da, diese ganzen Spielzüge, die Irland bis heute macht, die Andy Farrell bis heute macht, die hat er alle von Joe Schmidt gelernt. Mhm. Und Joe Schmidt wird diese Lions spielen gesehen haben und er wird sich ein paar Sachen überlegt haben. Da werden wir sicher Spielzüge sehen, die so niemand erwartet, die genau darauf zielen, diese Lions auseinanderzunehmen.
Ja, absolut. Also und ja, dieses Duell der Coaches, phänomenal geil.
Ja. Das ist alleine schon mal richtig spannend.
Ja.
Und dann, ja, also die Lions sahen bisher unter dem hohen Ball nicht gut aus. Das werden die Wallabies sicher testen. Die Lions haben eine Tight 5 gewählt. Mit noch, also Tight 6 im Endeffekt mit Tyke Byrne nämlich noch auf 6. Die, also das zielt voll auf Set-Piece Sicherheit.
Ja.
Du willst am Gedränge dominieren, du willst Gassen sicher machen, Rolling Maul, du willst ein sicheres, kontrolliertes Spiel. Und wenn es die Wallabies schaffen, da dagegen zu halten, wenn du Slipper à la Toa, das sind nicht viel schlechtere Props als Furlong und Gensch. Wenn die es schaffen, einen besseren Tag zu erwischen, dann auf einmal bröckelt das System der Lions. Weil wenn du nicht diese Set-Piece-Sicherheit hast mit diesem Team, wo kommt dann der Ball her?
Mhm.
Weil die hohen Bälle strugglest du.
Ja, und dann fangen sie halt auch an, mit Suali'i zu kommen und so weiter und so fort. Das wird mega spannend.
Ja, Kinghorn ist, wer halt die hat die Lufthoheit, würde ich fast sagen. Da hinten, Keenan ist auch stark unter dem hohen Ball, aber der ist einfach kleiner. Also egal wie hoch der springt, ein Suali'i kommt höher.
Ja.
Spannende Duelle. Ich hoffe wirklich, es wird ein enges Spiel, unterhaltsam.
Ja. Ja, ich hoffe auch, dass Australien in dieser Serie hoffentlich zum zweiten Test schon einen Will Skelton wieder zurückbekommt und einen Rob Valentini. Ich habe gar nicht gelesen, wie lange die ausfallen. Das wäre natürlich geil, weil ich glaube, dann hätten sie auf gewissen Positionen auch einfach echt Vorteile.
Es sind beides, glaube ich, schon, also sind länger anhaltende Verletzungen schon, die halt bisher nicht so publik gemacht wurden. Also Valentini hat ja auch schon das Fiji-Spiel verletzt verpasst, weil er sich wohl in der Trainingswoche davor verletzt hat. Und dann hast du Tupo, der ja gegen die Lions gespielt hat mit den Waratahs. Das muss jetzt eine kurzfristige Sache sein.
Also Valentini hat eine Wadenverletzung. Da kann man halt immer. Genau, und Skelton gegen Fiji verletzt, aber mehr steht dann auch nicht da.
Ja. Ja, also, aber eine Woche ist lang und kann mir schon vorstellen, dass wir die ja nochmal sehen werden im Verlauf der Serie.
Ja.
Es ist einfach so, bei den Lions, die sind ja eigentlich oft so das, wo du nichts drüber weißt, so ein bisschen die Unknown, und da haben wir jetzt so viel gesehen die letzten Wochen und es war nicht alles überzeugend. Das letzte Spiel, was wir kommentiert haben am Wochenende, das war endlich mal überzeugend von den Lions. Aber Australien ist so die Unbekannte gerade. Man hat dieses eine Spiel gegen Fiji gehabt, da waren sie gerade mal seit einer Woche zusammen und dann jetzt 4 Wochen lang gar nichts. Und du hast da einen Mastercoach. Und wenn wir diese Spieler anschauen und wer vor allem Super Rugby geschaut hat diese Saison, weiß, da sind auch echte Topstars dabei.
Mhm.
Und du hast einen Coach, der absolutes Testmatch wirklich Niveau kennt und weiß, wie man sich darauf vorbereitet.
Ja.
Das muss gut werden.
Es muss auf jeden Fall gut werden. Ich denk auch gerade, wo ich die Aufstellung der Lions nochmal anschaue, ich glaube auch, dass es vielleicht ein kleiner Vorteil für die Lions sein kann, dass sie jetzt mit Tuipulotu und Jones gehen, Hugh Jones, weil Finn Russell die beiden halt einfach in- und auswendig kennt, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Vorteil einfach für so eine Auswahl.
Ja, und also das sind genau die drei, gegen die Australien die meisten Versuche kassiert hat in den All Nations Series. Die haben gegen England gewonnen, gegen Wales unfassbarer Sieg, selbst gegen Irland waren sie nahe dran, aber gegen Schottland hatten sie keine Chance, und das lag vor allem an diesen drei Mittelfeldspielern, Russell, Tuipulotu, Jones. Da ist doch in der allerersten Aktion einfach eine Gasse überworfen und Tuipulotu einfach mal über Sualii, Ikitau und Lerosio drüber gelaufen.
Ja.
In einem Kontakt. Also das ist schon, und dann hast du diese Aktion gehabt, da hat sich ja Sualii verletzt beim Tackle gegen Tuipulotu, wo es danach auch noch eine kleine Auseinandersetzung gab. Das war doch das mit der Schulter.
Mhm.
Also da gibt's einige Stories noch von damals.
Und natürlich die Engländer, du hast es gerade gesagt, die haben gegen Australien verloren.
Oh.
Vier Engländer in der Startformation, fünf nochmal auf der Bank. Das heißt, neun Jungs, die da so ein bisschen Rache nehmen können für diese Niederlage. Und das war natürlich eins der Highlight-Spiele überhaupt, ne? Da in diesem letzten Herbst.
Und das ist, also diese Spielweise, also für diesen Versuch, wenn ich mich mal noch zurückerinnere, das war ja nicht mal ein Straftrittvorteil. Das war nach 80 Minuten, 84 Minuten oder so. Es war kein Penalty Advantage. Und die haben da die schnellen Hände gespielt.
Das war so geil.
Das war das wirklich, der Donaldson den Ball einfach noch weitergeschlagen. Schnelle Hände von Wilson. Und dann Ikitau mit dem Handoff gegen Slade. Marcus Smith commit von außen zu früh. Mit der linken Hand Backflick. Aus dem Handgelenk raus in den Lauf von Jorgensen und Luca Undecki kommt nicht mehr hinterher. Also diesen Mut zu zocken, den will ich sehen von Australien. Und das haben wir aber, also beim Fiji-Spiel, was man gesehen hat, war, dass Australien sehr versucht hat, sicher und kontrolliert zu spielen, aber musst du eigentlich gegen Fiji, du musst versuchen, dagegen zu halten, gegen dieses Chaos, was die spielen wollen. Aber sobald der Arm des Schiedsrichters rausgeht, sobald die einen Vorteil haben, boom. Da wird dann der Trigger gezündet. Und da bin ich mir sicher, das wird auch gegen die Lions. Die Lions müssen saudiszipliniert sein, weil sobald es diesen Straftrittvorteil gibt, kann Australien richtig loslegen. Da wird nicht einfach, und das ist so eine Sache, die man vielleicht in den Lions kritisieren kann, generell im europäischen Rugby, sobald der Arm des Schiedsrichters rausgeht,
kommt irgendein Überkick.
Sofort der Kick. Egal, ob von 9 oder 10 der erste Gedanke ist.
90% der Fälle sind sie einfach nur scheiße, diese Kicks.
Genau. Und das ist so, weil es könnte ja sein, dass der Typ ihn nicht fängt oder der, und wahrscheinlich gibt es da sogar Statistiken dahinter, die das sagen, das ist die beste Option, die du hast, wenn es gerade keine eindeutige Scoring-Opportunity gibt, den Ball kicken und darauf hoffen, dass der irgendwie blöd aufspringt und dann wieder einen glücklichen Versuch legen. Aber das ärgert mich manchmal schon, wenn du siehst, ah ja, Vorteil und jetzt sofort der erste Gedanke des Spielmachers ist es zu kicken. Und bei Australien ist es nicht so. Bei Australien kommt dann, oh, Straftritt Vorteil, Sualii, mach was, jetzt trau dich, jetzt geh gegen drei Leute rein, versuch den Offload von oben, Sonny Bill Williams-Style, nochmal hinten raus, sodass wir die Überzahl haben.
Ja.
Und das ist das, worauf ich mich freue und wo ich hoffe, dass wir Australien wirklich so zocken sehen werden.
Ja. So, was haben wir noch an diesem Wochenende? Übrigens, nee, eine Statistik noch ganz kurz. Das Spiel ist ja in Brisbane, das erste.
Ja.
Noch nie in der Geschichte haben die Wallabies in Brisbane gegen die Lions gewonnen. Also auch da so ein bisschen Feuer drin. Auch das wollen sie mal ändern. Was gibt's noch am Wochenende? Schon morgen, Freitag, Samoa gegen Schottland. Da haben wir auch schon lobend erwähnt, dass die Schotten das viel machen in den letzten Jahren. Eben auch gegen die kleineren Nationen zu testen. Dann hast du Spiele wie Kanada gegen Spanien auch morgen. Dann die All Blacks zum dritten Mal gegen Frankreich. Springboks spielen gegen Georgien diesmal am Samstag.
Und mit was für einem Team?
Dazu hast du Argentinien, Uruguay und die Engländer spielen jetzt noch gegen die USA, möglicherweise mit Chris Hilsenbeck.
Ist aufgestellt,
das habe ich noch gar nicht gesehen, ist auf jeden Fall im quasi First Team der abgelaufenen MLR-Saison, also bester Verbinder der Saison. Herzlichen Glückwunsch dazu, geile Nummer.
Ja, voll.
Und dann müssen wir uns vielleicht nochmal kurz korrigieren für letzte Woche, weil wir dann nochmal Kontakt hatten zu einem Schiedsrichter und diese dieses Liften im Spiel, haben wir gelernt, was die Springboks gemacht haben, ist erlaubt. Das geben die Regeln her. Da hatten wir ja gesagt, das sei nicht erlaubt.
Und also ich habe gesagt, es sollte nicht erlaubt sein, weil du kannst ja nicht contesten. Und was nicht erlaubt ist, dass sie dann direkt einen Maul ansetzen, weil das ist Pre-Binding. Weil das kannst du zwar in einem Ding machen, in einem Lineout kannst du einen Maul ansetzen, aber du darfst im offenen Spiel nicht pre-binden, pre-latchen, also nicht mit deinen Mitspielern gebunden sein, bevor du im Kontakt bist. Und das ist ja da der Fall.
Ja, genau. Und dann zum Thema dieses Unkicks, dieser bewusste Fehler beim Unkick. Da wurde uns dann gesagt, da würde man beim ersten Mal einfach keinen Penalty für geben, weil Penalties zu groß sind. Das würde man erst beim zweiten oder dritten Mal mit vorangehender Ermahnung geben.
Ja, also und auch da, also viele Leute meinen ja, ja, es ist ja abseits, aber abseits bei einem Kickoff ist nicht ein Penalty, das ist ein Gedränge. Das ist, wenn du normal zu früh anrennst außen, wird der Schiedsrichter nicht sofort einen Straftritt geben, das gibt immer Gedränge. Aber wenn es mit Absicht ist, so eindeutig, dann kannst du einen Straftritt geben. Wirst du beim allerersten Mal wahrscheinlich nicht, die Eier musst du erstmal haben, den Springboks zu sagen, Spiel geht los, erste Sekunde, ja. Penalty. Aber jetzt, wo sie es gemacht haben einmal und es derartig auch durch die Medien gegangen ist, wird sicher passieren. Was dann auch immer, wo man sich dann immer die Frage stellen kann, warum haben sie es jetzt gemacht und nicht in dem
WM-Viertel-Halbfinale?
Ja, genau, was dein Punkt war beim letzten Mal. Warum jetzt gegen Italien?
Warum heben sie es nicht auf fürs nächste WM-Halbfinale oder sonstiges?
Und das ist, glaube ich, einfach wirklich die Trump-Herangehensweise, so viel Schmarrn machen, so viel Zeug durch die Medien jagen, dass die Leute gar nicht merken, was du im Hintergrund wirklich machst. dass der Rassi da an irgendwas dran ist, was noch viel, viel größer ist, wo die Leute gar nicht drauf achten in dem Spiel, weil man redet nur über das Liften im offenen Spiel und über das Upside beim Ankick, aber irgendwas im Spiel haben sie gemacht, worauf die Leute gar nicht so achten, was aber viel wichtiger ist.
Ja. Ja? Tatsächlich. So sind sie. Gut.
So sind sie.
Haben wir sonst noch was? Nee, ne?
Glaube ich nicht. Also viel Bock auf jeden Fall aufs Wochenende.
Auf jeden Fall.
Ich werde selbst auf einem Junggesellenabschied. Ja, gut, werde ich sein. Ich hoffe, der hört das nicht.
Ich glaube, hört er uns?
Nee.
Nee.
Safe nicht.
Gut.
Und
er weiß noch nichts zu unserem Glück.
Noch gar nicht.
Sehr gut.
Also hoffe ich. Auf jeden Fall, ich werde da dann das Spiel live mitverfolgen können, nebenbei. Und ja, freue mich auf jeden Fall drauf und dann das nächste Woche mit dir zu analysieren. Und dann auch zwischen den beiden Tests, dann gibt es ja nochmal dieses Spiel gegen die First Nations Pacifica und dann halt die Chance, sich dann für den zweiten Test dann nochmal zu empfehlen. Das ist ganz spannend, immer zwischen dem ersten und zweiten Test diese Woche mit den Entscheidungen, die ja noch anfallen.
Ja, wobei, wer jetzt unter der Woche spielt, der wird am Samstag drauf wahrscheinlich keine große Option sein. Ne? Also höchstens, du kriegst einen Kurzeinsatz oder weißt du.
Genau, und das war ja, oder du siehst auf einmal jemanden, der jetzt gespielt hat gegen die Wallabies, der dann auf einmal Mittwoch wieder spielt, dann weißt du, der wird am Samstag nicht spielen.
Das definitiv.
Das war George Cruz und Peter Omani in 2017.
Ja, schauen wir mal. Also, das Ganze dann Samstag ab 11.40 Uhr. Die Zeit könnt ihr euch sowieso merken. Die nächsten drei Samstage geht es immer 11.40 Uhr los auf Pro7 Max. Kickoff zu den Spielen immer 12. Und wir haben gestern schon mal ein paar Einblicke bekommen in Opener und Trailer, die laufen. Schön. Absolut Gänsehaut. Wir freuen uns
drauf. Also lohnt sich ab 11.40 Uhr drauf zu sein auf jeden Fall.
Ja, und wir hören uns dann bei den Eierköpfen wieder nächste Woche.